und herzlich willkommen zu Alles aus der Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Heute freue ich mich besonders auf zwei Dinge. Erstens einmal auf das Spiel, das wir euch im Rahmen von Kennst du das schon vorstellen werden. Und zum anderen auf meinen Gast, der sich die Zeit dazu genommen hat, mit mir das Spiel vorzustellen. Es ist nämlich ein alter Freund des Podcasts. Es ist eigentlich auch ein alter Freund mittlerweile geworden. Jemand, der schon viel in diesem Podcast mitgewirkt hat. Jemand, der allerdings die letzte Zeit ganz schön hart gebüffelt hat für ein privates Unternehmen und jetzt aber wieder Zeit hat, uns seine Zeit zur Verfügung zu stellen und mit uns über Kauri zu sprechen. Und natürlich meine ich Tobi, den Spielraum, den ihr aus Instagram kennt. Hallo Tobias.
Hallo Olli, schön hier zu sein.
Ja, und wir beide haben momentan eine sehr luxuriöse Situation, denn wir sind entspannt, wir haben Lust und wir beide finden ein Spiel sehr, sehr, sehr angenehm, über das wir jetzt nämlich reden werden. Es ist das Spiel Kauri, das uns thematisch ganz schön weit in Richtung Neuseeland treiben wird. Hast du Verknüpfungen mit diesem doch sehr anderen Teil der Welt?
Neuseeland und Australien habe ich beides noch nie geschafft. Das Spiel weckt so ein bisschen die Sehnsucht. Das stimmt schon. Da habe ich es noch nie hingeschafft. Es ist nicht mal der Flug. Es ist einfach so bisher nie als Option gesehen. Es steht auf der Liste. So eine, wenn es eine Bucketlist für Reiseziele gibt, ist das auf jeden Fall dabei.
Ja, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich sehr, sehr, sehr begeistert war von dem, was ich damals im Herr der Ringe gesehen habe. Und für mich ist Neuseeland so der Reise gewordene Traum. Denn alles, was du, glaube ich, in einem Urlaub haben möchtest, kannst du dort haben. Also von hohen Bergen bis hin zu absolut tollen Strandgelegenheiten mit oder ohne tropischem Regensalz, so wie man das haben möchte. Also übt eine ganz, ganz große Faszination auf. Und dementsprechend heiß war ich auch darauf, Kauri kennenzulernen. Kauri ist ein Begriff, den wir uns jetzt allerdings erst einmal erklären lassen. Und dazu habe ich wieder die Stimme aus dem Off gebeten, euch ein bisschen was über die Historie und diesen Baum zu erzählen.
Vor 30 Millionen Jahren führte ein gewaltiger Vulkanausbruch zur Entstehung einer Insel im tiefen Pazifik, dem heutigen Neuseeland. Allmählich entfaltete sich dort das Leben. Ein einzigartiger einheimischer Nadelbaum, der Kauri-Baum, wird bis zu 50 Meter hoch, erreicht einen Umfang von 10 Metern und lebt Tausende von Jahren. Vögel und Insekten aus fernen Ländern fanden auf dieser friedlichen Insel eine neue Heimat. Ohne natürliche Feinde verloren einige Arten wie der ehrwürdige Kiwi ihre Fähigkeit zu fliegen. Im 8. Jahrhundert ließen sich die ersten Menschen auf dieser unberührten Insel nieder und nannten sie Aotearoa, das Land der langen weißen Wolken. Über Jahrhunderte hinweg waren die Maori die einzigen Bewohner. Sie kultivierten das Land und ehrten die Natur. 1769 segelte James Cook zur Insel, um sie zu kartografieren. Die reichen Ressourcen der Insel führten zur britischen Kolonialisierung, die das natürliche Gleichgewicht stark durcheinanderbrachte. Pioniere brachten ein Beuteltier mit, um es wegen seines Fells zu züchten, das Possum. Doch die Possums entkamen und verbreiteten sich unkontrolliert. Sie fraßen die Vegetation und bedrohten den Lebensraum der Kiwis, was die Engländer vor große Herausforderungen stellte. Seitdem ist nichts mehr wie zuvor.
Ja, danke Andrea, dass du uns auch wieder diesen Einspieler eingesprochen hast. Und Tobias, ich glaube, über alles das, was wir jetzt reden werden, haben wir gerade eben schon etwas gehört. Das ist ein Teil der Spielanleitung, ein Einordnungstext, der vorgeschaltet ist. Und diese Spielanleitung liegt in der Kiste und ich wäre total froh, wenn du uns jetzt erst einmal sagen würdest, was begegnet uns alles, wenn wir die Kiste aufmachen, außer der Anleitung.
Ja, du kennst mich ja. Bei mir ist das Auge ja immer besonders mit, wenn es um schön gestaltete Spiele geht. Und das Erste, was ich bei Kauri tatsächlich schon beim Öffnen der Schachtel gedacht habe, war, das sieht doch aus wie Vajana. Tatsächlich dann beim Aufmachen geht es so weiter. Dann habe ich Spielertableaus drin, ich habe Spielmaterial aus Holz in den vier Spielerfarben und ich habe einen wunderbar großen, ich glaube, der besteht aus 6 Quadraten, also so 6-mal so groß wie die Spielschachtel, einen Spielplan drin. Es sind Karten im Spiel, mit denen ich ja die Aktion auswähle und dann hat, und das finde ich besonders gut, jede Fraktion selbst noch eine Spielhilfe, was die Karten, und ich habe es jetzt wirklich oft gespielt, was die Karten so gut erklärt, dass Einsteiger sich damit zurechtfinden. Das geht zwar ein bisschen auf Kosten der Spielzeit, aber es lässt fast keine Frage offen.
Ja, Kauri macht etwas ganz Besonderes. Meine erste Partie, die ich spielen durfte, habe ich mit Julia gespielt. Und Julia sagte, pass auf, ich erkläre dir gleich das Spiel, aber lies dir bitte zuerst einmal das durch und hat mir eben ein kleines Pamphlet in die Hand gedrückt. Das ist so DIN A5 groß, das ist vierseitig. Und darin ist eben beschrieben, was ich mit der lilanen Spielfarbe, mit den Possums in diesem Spiel alles machen konnte. Das hat mich erst einmal verwundert, weil ich in der Regel ja gar nicht weiß, was ich tun kann, wenn ich das Spiel nicht kenne oder wenn ich die Mechanik nicht kenne. Aber danach war es einfach klar. Und auf der letzten Seite steht sogar eine strategische Hilfe, wie ich am besten spielen sollte, dass ich effektiv bin. Denn da sind wir gerade dabei, bei einem dieser Hauptmerkmale dieses Spiels. Kauri, spielst du in einer von vier möglichen Fraktionen und alle Fraktionen haben ein unterschiedliches Spielziel und einen unterschiedlichen Weg, an Punkte zu kommen. Darauf werden wir noch gleich eingehen. Aber Tobias, wir beide hatten einen gleichen Gedanken, als wir das Cover gesehen haben. Wir beide haben doch uns das Boardgame VIP ausgeheckt und sorgen dafür, dass mittwochs und samstags gerätselt werden kann. Und du warst ein bisschen schneller, als du nämlich den Kiwi, der auf der Schachtel ist, genutzt hast, um ein VIP drauf zu machen. Gute Wahl. Und an dieser Stelle machen wir einfach nochmal ein bisschen Werbung dafür, dass man samstags auf deinem Instagram-Profil Spielraum und mittwochs auf meinem Instagram-Profil der Fu spielt, immer mal wieder so ein VIP erkennen kann, also eben eine sehr markante Figur oder ein Gebäude oder ein Gerät, das auf einer Spielschachtel drauf ist. Soll euch Spaß machen, zu gewinnen gibt es nichts. Du hast gerade eben schon gesagt, einer der Mechanismen, die eingearbeitet sind, ist der Umgang mit Karten. Wie würdest du das Spiel allerdings grundsätzlich grob einordnen? Um welches Spielgenre handelt es sich?
Das bin ich schon mal gefragt worden und da habe ich eine Weile gebraucht, weil es ist so, eben durch die vier verschiedenen Fraktionen, die sich alle doch ein Stückchen anders spielen, ist es nicht so ein klassisches Area Control, wobei da sind natürlich die offensichtlichsten Elemente drin. Ich habe eine große Landkarte mit kleinen Regionen unterteilt, kann mich bewegen, ich kann meine Figuren horten oder verteilen. Und ich habe eine Action Selection, indem ich praktisch aus meinen neun verschiedenen Handkarten eine Aktion auswähle. Und ich spiele jede Periode und das Spiel sind fünf Perioden, die einen Zeitraum von 50 Jahren umfassen, spiele ich nur vier dieser neun möglichen Aktionen und das macht den Reiz aus. Und ich habe auch, und das kommt jetzt noch ein bisschen erschwerend dazu, ich habe jede Runde, also jedes Mal, wenn ich mich für eine Aktion entscheide, auch immer nur drei dieser neun zur Auswahl.
Ja, und die Tatsache, dass du gerade eben auch so ein bisschen gezögert hast, ob das ein Area Control ist, liegt auch darin, dass es eben nicht für alle Fraktionen eine Area Control Sache ist. Also ihr habt diesen wirklich sehr schönen Spielplan, der, ich glaube, es ist die Nordinsel Neuseelands vor euch. Das ist zumindest mal der Teil der Insel, an der Wellington ist. Das ist das Einzige, was ich da so ein bisschen zuordnen kann. Für die Fraktion, die mit Geld gespielt wird, nämlich die kleinen putzigen Kiwi, ist es tatsächlich so, dass sie sich möglichst auf der Insel ausbreiten möchten. Dazu brauchen sie allerdings einen Baum, denn nur unter einem Baum können sie sich wohlfühlen. Interessanterweise starten sie mit dem vollen Paket an Bäumen. Ich glaube, das sind 25. Und 25 Kiwis haben sie auch. Das heißt, ihr Spielerlebnis besteht darin, dass sie einfach nur so gut wie es geht überleben wollen. Die Possums, die kleinen lilanen Viecher, die quasi die Raubtiere darstellen, die wir Europäer mit durch die Welt geschleppt haben und dabei jedes Ökosystem kaputt gemacht haben, inklusive Australien und allen anderen Teilen dieser Welt, repräsentieren einfach die Möglichkeit, sich möglichst vielfältig auszubreiten. Also die vermehren sich wie die Karnickel sozusagen und zählen am Schluss einfach, wie viel Possum sind da. Und wenn die auf einem Ort klunschen, dann ist es halt so. Hauptsache, sie sind in großer Zahl vorhanden. Der Engländer, der macht es ein bisschen anders. Der hackt Holz, das ist ihm auch ganz egal, wo er es hackt. Der wandert einfach über die Insel und am Schluss, wenn sein Gewissen einkickt und er merkt, oh mein Gott, ich habe die Insel jetzt kaputt gerodet, was ja, glaube ich, mit dem britischen Kolonialisierungsgedanken und dem Schiffsbau, den sie betreiben mussten, ein durchaus nachvollziehbarer Gedanke ist, dann fängt er die Possums nochmal ein, macht damit Punkte. Also der macht quasi doppelt Punkte. Ja, und die Maori wiederum, die wollen ihre Punkte dadurch bekommen, dass sie Tempel errichten und dass sie dann wiederum Possums einfangen. Ja, merkt, für ein Possum ist es gar nicht so einfach. Du hast es mit allen Konstellationen gespielt. Hast du so deine Lieblingsfraktion, die dir am meisten ans Herz gewachsen ist oder die du am besten spielst oder am liebsten spielst?
es hängt total von der Gruppe ab, die am Tisch sitzt. Und es hängt gar nicht mal davon ab, ob das jetzt für alle am Tisch das erste, zweite oder dritte Spiel ist, sondern es hängt so ein bisschen auf dieses Hauen und Stechen. Also dieses so, ich wisch dir eins aus, ich spiele gegen dich oder ich achte eher auf mein Vorankommen. Und ich erinnere mich total gern an meine erste Partie. Das war montags im Spielraum. Es hatte einer von den Teilnehmern hatte das Spiel mit. Kommt, lass doch mal spielen. Und wir waren zu dritt. Und ich habe den Kiwi gespielt, er den Engländer. Und das Possum wurde natürlich noch gespielt. Und ich habe so dieses Spielgefühl, dass jedes Mal, wenn ich am Tisch sitze, ich beobachte den Kiwi-Spieler. Weil, wie du sagst, ich fange mit 25 Punkten an und beim Kiwi zählt am Spielende alles, was ich an Kiwis auf dem Board habe. Und es ist so, ich habe so das Gefühl, mir rinnt so der Sand durch die Hände. Und es ist einfach so der Wettlauf, weil ich habe den Engländer die ersten Runden eindeutig als Feind. Der geht zwar nicht direkt gegen mich, aber er geht gegen meinen Lebensraum. Und ich kann das als Kiwi. Der Kiwi hat eine einzige Karte, mit der er sich vermehren kann. Und dafür muss er aber auch zwei Kiwis auf einem Feld stehen haben. Beim Possum ist es egal. Da steht ein Possum, da kommen zwei, drei viele dazu. Der Kiwi braucht immer noch einen Partner.
Uwe Rosenberg mag das.
Das stimmt. Eine außerordentliche Tiervermehrung. So, als Kiwi dieses Gefühl zu haben, das wird ja immer weniger und jetzt kommen am Ende so einer Epoche kommen wieder drei Kiwis weg, weil sie keinen Platz an einem Baum gefunden haben. Das ist schon echt ein bemerkenswertes Spielgefühl und das beobachte ich bei allen, die das spielen. Es ist auch eines dieser Spiele, das kam das erste Mal auf den Tisch im Spielraum und wir haben danach gleich noch eine Partie gespielt. Hat sich noch einer dazugesetzt und dann war es schon Vollbesetzung. Wir drei haben unsere Rollen behalten, das heißt, die Maori kamen noch mit ins Spiel. Und dann habe ich verstanden, wie sehr ich als Kiwi Einfluss auf das Spielgeschehen insgesamt habe. Ich kann zum Beispiel mit einer Überschwemmung den Engländer ausbremsen, das ja nicht so frech über die Runde bewegt. Ich kann versuchen, das Gewissen des Engländers vielleicht schon mal eine Runde früher Richtung Ranger umzugestalten, dass ich als Kiwi endlich ein Reservat machen kann, wo man mich einfach in Ruhe lässt. Das mag ich sehr. Was ich auch beobachte, ist, dass viele, die das erste Mal spielen, so denken, boah, der Engländer, der hat's ja voll leicht, der muss einfach nur sammeln. Den Engländer dann mal selber gespielt und ich hatte gerade gestern Abend wieder eine Runde zu viert, wo ich mal wieder Engländer sein durfte. Es ist gar nicht so leicht, wenn alle dich irgendwo hinschubsen, weil da wollen sie dich nicht haben und dann kommen die Maori noch dazu, deren Gebiete du nicht betreten darfst. Also es ist verzahnt und interaktiv genug. Ich habe keinen Liebling, also ich spiele alle gern, muss ich tatsächlich sagen.
Dann klinke ich mich nochmal bei diesem Spielgefühl ein. Du hast jetzt die sehr omnipräsenten Kiwis schon erwähnt und du hast auch den Engländer erwähnt. Ich habe ja ein absolutes Herz für die Possums, die sich da so schnell vermehren und überall hin und her sich hinflacken. Und mein Spielgefühl ist, das ist eigentlich wie Spirit Island, nur andersrum. Also eigentlich mache ich mit den Possums das, was ich bei Spirit Island quasi für dich als Kiwi, du möchtest das verhindern, aber ich bereite mich halt überall um und ich mache alles kaputt und ich kratze die Bäume weg. Und am liebsten würde ich sogar die Kiwis noch fressen. Also da sind so ganz viele Emotionen und das fühlt sich tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich an. Der Engländer wiederum, der freut sich, wenn er eine Infrastruktur bauen kann und dann über seine Straßen latschen kann. Und wenn die Straßen erst einmal da sind, das ist so übel, die nochmal wegzukriegen. Ja, und der Maori, wenn es dem zu dumm wird, dann haut er einfach eine Naturkatastrophe raus, lässt den Vulkan, der in der Mitte der Insel ist, explodieren und dann macht er einfach mal wieder alles kaputt.
Wobei das, sorry, wenn ich da gerade reinkrätsche, das ist ja die Eigenschaft der Kiwi. Die Kiwi können den Vulkan ausbrechen lassen und die Kiwi haben den Tsunami. Und das ist eben genau das, wo ich sage, du hast als Kiwi schon echt eine gute Rolle. Und wenn der Possum-Spieler es verpasst, seine Kiwis von zwei benachbarten Küstenabschnitten so ein bisschen im Gebiet zu verteilen, dann sind mit einem Schlag einfach mal 8 bis 10 Possums weg. Also das ist das, was ich eben meine. Also das ist so, ich würde sagen, Schere, Stein, Papier. Es gibt nicht die allmächtige Karte, ich kann es immer kontern.
Ja, da merkst du einmal, mein Gefühl ist dann Rache. Ich möchte wieder an diesen kleinen gelben, übrigens findest du auch, also die Kiwi, die haben ja auch noch so besonderes Spielmaterial, unter anderem so gelbe Halbkügelchen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Toffifee, wenn man es auf den Kopf dreht. Und da wir immer Toffifee beim Spielen essen, habe ich das dann schon mal anderen untergejubelt. Es hat allerdings noch niemand drauf gebissen. Ah, ich habe mich aber gerade verloren. Ich komme nochmal zurück. Du hast gerade gemerkt, ich war so ein bisschen regelunsicher bei den Maori. Das hat zwei Gründe. Erstens einmal, die Maori kommen nur ins Spiel, wenn man es zu viert spielt. Sie ist also quasi die Fraktion, die man als letzte zugewiesen bekommt. Man hat also nicht eine freie Wahl auf die Fraktion. Und es ist tatsächlich auch aufgrund der Tatsache, dass ich sie gar nicht so spannend finde, die Fraktion, mit der ich mich am wenigsten bisher auseinandergesetzt habe. Das ist ganz komisch, weil das war mein allererster Gedanke, dass mich die Maori wahrscheinlich am allermeisten faszinieren würden aufgrund der Kultur und dem, was ich über die New Zealand All Blacks beim Rugby schon so alles erlebt habe, wenn sie den Haka tanzen. Ich bin Team Possum wie die Wutz.
Bei all dem Lob, den das Spiel bekommt, ist das für mich genau der Gedanke. Wir kennen eine Menge Spiele, die sind für exakt 4 Spiele. Wir kennen Spiele, die sind ausschließlich für 2. Und ich finde, da geht Kauri einen ganz guten Weg, wobei sich das Spielgefühl dann schon ein Stück ändert. Wenn du es oft zu zweit spielst, im Spiel zu zweit, der Engländer, der, solange er abholzt, solange er Holzfäller ist, wird er vom Kiwi wird er vom Possum bewegt. Und wenn das Gewissen sich ändert, dann wird er vom Kiwi bewegt. Und auf dem Feld, auf dem er zu stehen kommt, also er bewegt sich einfach einen Schritt. Und wenn er auf einem Feld mit dem Baum bleibt und er ist Holzfäller, dann wird er aus dem Baumfeld ein baumloses Feld. Und wenn der Engländer Ranger ist, dann nimmt er einfach einen Possum mit, wenn er auf das Feld kommt. Und das macht so ein Stückchen berechenbarer zu zweit. Und da geht aber dieser Wettkampf um, ich will das Gewissen des Engländers, ich will ihn endlich als Ranger haben, wenn ich dieser kleine süße Kiwi bin. Das spielt sich tatsächlich ein bisschen anders. Und im Spiel zu dritt finde ich es toll, weil jeder anders, also anders Punkte macht nicht, weil Possums und Kiwis wollen ja möglichst viele Figuren auf dem Feld haben. Nur das Spielgefühl ist halt ein bisschen anders. Der eine will es aufhalten, der andere will sich ausbreiten. Und der Engländer, wie du so schön sagst, der sammelt einfach. Der kriegt Punkte für alles, was er auf sein Tableau gestellt hat. Und da habe ich mich oft gefragt, welchen Impact haben die Maori dann, wenn es im Spiel zu viert ist, wenn man sie doch einfach in Zweier- und Dreier-Konstellation einfach weglassen kann. Wenn Kauri dann in eine Runde gespielt wird, wo alle wissen, was sie tun, ist die Spielzeit angenehm kurz. Und ich glaube, dann ist der Kampf zwischen Maori und Engländern auch was wirklich spielentscheidend sein kann. Weil der Maori den Engländer häufig wegbewegen kann und ihm auch den Zutritt in Gebiete verwehren kann.
Du hast gerade gesagt, die Spieldauer ist angenehm kurz. Und das hat meiner Meinung nach auch etwas mit dem sehr cleveren Kartenmechanismus zu tun, mit dem ich meine Aktion ausführe. Über den haben wir noch nicht gesprochen. Das mache ich an dieser Stelle, denn du hast insgesamt ein Deck aus 9 Karten. Die werden gemischt und 3 Karten hast du immer auf der Hand. Eine Karte davon nutzt du, um eine Aktion auszuspielen. Die andere Karte sagt dir, in welcher Geschwindigkeit du in dieser Runde dran sein wirst. Also quasi, man spricht dann von einer Initiative. Und wenn ich eben eine Karte habe, die den Wert 1 hat, dann bin ich sehr früh dran. Wenn ich eine Karte habe, die den Wert 4 hat, dann brauche ich eben länger, bis ich meine Aktion mache. Da kann es dann durchaus schon mal sein, dass das, was ich mir vorgenommen habe, gar nicht mehr ausgeführt werden kann. Gleichzeitig sind die Karten mit dem Wert 4 wiederum die sehr starken Aktionen und die mit dem Wert 1 die eher die schwachen Aktionen. Also da hat man auch so ein bisschen drauf geachtet. Alle Personen, die mitspielen, machen das zur selben Zeit. Sie suchen sich also ihre Karte aus, haben alle ihre Karte ausgesucht, wird die Initiative abgeglichen, dann geht's bam, 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 bam. Dann ist so eine Sache gemacht. Und du hast gesagt, dann spielt man 5 Phasen. Jede Phase endet dann, wenn man einmal sein Kartendeck durchgespielt hat. Also das Flutschen, das Rutschen, das macht's richtig schnell. Und ganz viele Leute sagen oder fragen mich, hast du Kauri? Das ist doch das Kennerspiel, das man in einer knappen Stunde durchgespielt hat. Und das ist auf jeden Fall so. Und du hast es auch schon gerade gesagt, wenn die Leute ihre Rollen kennen oder wenn sie das Spiel schon ein paar Mal gespielt haben, wenn sie neugierig sind, dann ist das sogar vielleicht in einer Dreiviertelstunde nochmal gespielt. Was wir bis jetzt noch nicht gesagt haben, ist, dass Kauri von einem Autor gemacht ist, der Chalek Coronneau heißt und dass Jérémy Fleury sich die Zeit gemacht hat, das Ganze zu illustrieren. Wir haben schon darüber gesprochen, wie gut uns das Ganze gefällt. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass das Spiel in Deutschland bei Koala Spiele erschienen ist. Das ist der Erstlingswerk, das sie sich geschnappt haben. Der Mythos sagt, auf der Spiel 23 gesehen, dann die Idee gehabt, einen eigenen Verlag zu gründen und mit Kauri zu starten. Was würdest du so als die Stärken und die Schwächen von Kauri herausarbeiten für dich?
Die Stärke von Kauri sehe ich im flotten Spieleinstieg und der kurzen Spieldauer. Ich habe relativ kurze Downtime, weil alle spielen parallel. Klar warte ich mal auf den einen, der vielleicht die Karte noch liest, nur das geht schnell. Und die Stärke ist aus meiner Sicht auch, dass die Fraktionen, die ich spielen kann, so verschieden sie sind, die wirken jetzt zumindest in den ersten Partien, und ich habe jetzt vielleicht 10 gespielt, wirken die ausbalanciert.
2 Personen spielen, für dich so attraktiv, dass du es auch gerne zu zweit spielst, oder suchst du eher noch eine dritte oder eine vierte Person? Denn für mich ist das 2-Personen-Spiel so das, wo ich mich am schnellsten müde gespielt hatte.
Ja, das trifft es ganz gut. Ich habe es zu zweit einmal gespielt, zweimal Kiwi, einmal Possum, viermal, jeweils 2-2 und ich habe praktisch alles mal durch, als Kiwi gewonnen, als Kiwi verloren, als Possum gewonnen, als Possum verloren. Es wird halt recht berechenbar und ich glaube, wirklich ein Duell gibt's mittlerweile viele andere Titel, die das besser können, weniger Platz brauchen und auch vielleicht schneller irgendwo mit hingenommen sind.
Ja, und ich glaube, das Spiel, das schreit quasi danach, es zumindest mal zu dritt zu spielen, auf jeden Fall, wenn es geht, auch zu viert. Also da habt ihr schnell noch eine Person gefunden, um eure Runde zu komplettieren. Und ich glaube, dann steckt auch die meiste Interaktion der Fraktionen untereinander drin. Dann kannst du am meisten darauf eingehen. Dann kannst du auch mal wirklich mal so rüberlinsen und mal hoffen, dass der Maori dich jetzt mal gerade in Ruhe lässt, während du anfängst, den Engländer vielleicht dann noch so ein bisschen zu nerven. Ja, steckt ganz viel drin, auch insbesondere wegen der besonderen Fähigkeiten, die dein Volk ist so ein Scheißbegriff. Eine Rasse ist auch ein Scheißbegriff, die deine Fraktion entwickeln kann. Nämlich jedes Board hat auch noch die Möglichkeiten, sich quasi so Special Abilities freizuschalten. Wie gesagt, das Ganze in einer Dreiviertelstunde, das macht Kauri zu einem wirklich sehr spielenswerten und flotten Erlebnis. Es gibt ganz oft die Referenz, die sagt, Kauri wäre Root für Anfänger. Wie gut sind deine Root-Kenntnisse, als dass du diese Aussage unterstützen oder verwerfen könntest?
Ich bin da nicht gut genug verwurzelt drin. Also ich habe es immer wieder probiert. Ich bin in Spielerunden gewesen, wo das tatsächlich regelmäßig kam. Ich habe es immer nur geschafft, mich dazuzustellen und zu schauen. Ich weiß, es ist das mit dem recht speziellen Artwork, mit dem sehr gelungenen Artwork und so die Tiere des Waldes in Böse. Ich habe in Erinnerung, dass diese Spielrunden immer ewig lang gedauert haben.
Ich selber kann auch nicht viel über Root sagen. Ich kenne allerdings wohl auch andere Spiele mit solchen asymmetrischen Startfähigkeiten, wie zum Beispiel Pax Pamir oder Oath. Das ist schon ein ähnliches Spielgefühl, aber da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Kauri schafft das wirklich auf einem Kennerspielniveau zu bleiben. Und der Ablauf, die Mechanik mit den Karten, die ist so einfach. Da muss sich wirklich niemand Gedanken machen, sich da einen ganzen Abend in ein hochkomplexes Spiel reinstürzen zu müssen.
Allein die Tatsache, dass wir es im Spieletreff hatten, eine Runde gespielt haben mit Erklärung und dann gleich noch eine zweite hinten dran in der Vollbesetzung. Und ich würde jetzt überschlagen, ich glaube, wir haben dafür 90 Minuten gebraucht mit Aufbauen, mit Erklären, mit ein zweites Mal erklären und zwei Runden spielen. Also das ist freut mich, dass es über eine Longlist auch die Erwähnung und die Beachtung findet. Das ist für ein Erstlingswerk, für einen Verlag, glaube ich, was Besseres kann man sich fast nicht wünschen. Bin gespannt, was da noch weiterkommt.
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das wirtschaftlich auch ein Katalysator sein könnte, wenn so ein Spiel eben auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres erscheint. Übrigens, in diesem Zusammenhang bin ich mal sehr gespannt, dass Endeavor dieses Jahr gewinnt, oder?
Habe ich mit Dennis und mit Tillmann ein recht langes Gespräch gehabt, so mit jedem für sich und ich bin gespannt. Also ich fände es schön, nur ich sehe da Neuland auch noch gut positioniert.
Ja, ich habe vor kurzem an einem Spieletag mit Freunden, die alle Spiele, die nominiert wurden, kennenlernen wollten, nacheinander Neuland und dann Endeavor gespielt. Das war wirklich wie ein Schlag auf den Kopf, der mir klar gemacht hat, diese Spiele sind in zwei so unterschiedlichen Kategorien und Anspruchsebenen, dass ich vielleicht doch nochmal bei meiner Frage rauskomme, ist es nicht vielleicht sogar ein Familienspiel? Oder vielleicht dann im Umkehrschluss ist tatsächlich Endeavor nicht noch eins drüber, als dass es einen Preis gewinnen könnte. Für mich wird es aber definitiv das Aushängeschild des Jahrgangs bleiben, wenn es um die Kennerspiele geht. Und ich habe das an anderer Stelle auch schon gesagt. Es gibt so Spiele, die verhaften sich. Lass es 2016 Terraforming Mars gewesen sein. Lass es die Quacksalber von Quedlinburg gewesen sein. Es gibt so Spiele, die sind dann plötzlich da. Und meiner Meinung nach wird Endeavor, die Tiefsee, auch eins dieser Spiele sein. Die sind da. Und die werden sozusagen immer mal wieder erwähnt werden, wenn jemand sagt, oh, musst du gespielt haben.
Ja, das Potenzial sehe ich auf jeden Fall auch. Und witzig, dass es bei mir genau die beiden Partien waren, nur andersrum. Erst Endeavor. Wir haben es kooperativ probiert und sind wie so oft gnadenlos gescheitert und haben danach eine Runde Loot zu viert gespielt, wo ich wahrscheinlich die gleichen Gedanken hatte wie du, nur du hast sie ausgesprochen.
Ja, Loot mit 3 O ist der englische Name von Neuland. Nicht zu verwechseln mit dem Loot mit 2 O, das es zeitgleich auf der Spiel 24 gab, sind zwei ganz unterschiedliche Spiele. Und da fällt mir gerade ein, auch in Neuland, das hat jetzt ja bei dir auch schon auf das Boardgame VIP gepackt, oder?
Hoppla. Was hoppla, ist hoppla, hoppla, hoppla.
An dieser Stelle noch einmal mittwochs bei mir, samstags bei Tobias. Ja, Tobias, über deinen Brettspieltraum hatten wir damals schon gesprochen. Mit einem Auto rumfahren, mit einer fahrbaren Spielothek im Kofferraum, Menschen beim Spielen glücklich machen. Gibt es momentan ganz aktuelle Brettspielprojekte, die du verfolgst? Gibt es irgendetwas, was in dir kocht, schlummert oder brodelt?
Würde ich sagen, schließ mir den Rahmen mal. Du hast von Büffeln gesprochen. Ich beginne jetzt ein neues Kapitel beruflich, sodass das Spielen gerade so an die zweite Position rückt. Das Spielen wird mich nicht los und ich werde das Spielen nicht los. Nur so aktuelle Projekte. Ich freue mich, dass der montägliche Spieltreff jetzt so einen harten Kern findet, wo auch immer wieder neue Spiele dazukommen, die probiert werden wollen, Verabredungen zu spielen. Das finde ich ist so das, was ich momentan ganz gut leisten kann. Andere größere Projekte, die sind jetzt erstmal Pause. Ich bin natürlich gern überall dabei, wenn Bedarf besteht und habe aber jetzt die Prioritäten ganz klar erstmal ein bisschen abseits vom Tisch.
Dann sag doch nochmal bitte, wo man montags um wie viel Uhr den Spielraum finden kann.
Spielraum ist jeden ersten Montag im Monat in der Gemeinde Rottheim. Das ist ein Ortsteil vom Ort Biebertal, das findet man im Gießener Umland und da wird ab 18.30 Uhr gespielt. Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Infos gibt's auf spielhoch3.de oder auf dem Instagram-Kanal Spielraum.
Danke für deine Zeit. Aus guter Tradition bleibt noch der Bums.
Drei,
zwei,
eins.
Wums.